O König Parikshit, nach nur einwöchigen wiederholten Üben des von seinem spirituellen Meister empfangenen Mantra erlangte Chitraketu als Nebenergebnis seines spirituellen Fortschritts im Wissen die Herrschaft über den Planeten der Vidyadharas. Also der Chitraketu hatte ein Mantra erhalten und sich 7 Nächte lang, anscheinend, am Ende von 7 Nächten, also 7 Tage, darin geübt, dieses Mantra zu wiederholen. Und hatte danach dann eine Mantra-Siddhi erlangt, eine Vollkommenheit im Chant des Mantras. Auf einer Ebene, auf der materiellen Ebene, hat sich diese Vollkommenheit auf eine Weise gezeigt und auf der spirituellen auf einer anderen. Wenn sich ein Gottgeweihter, nachdem er eingeweiht worden ist, strikt an die Anweisungen des spirituellen Meisters hält, wird er naturgemäß mit den materiellen Reichtümern des Vidyadhara Adipatyam und ähnlicher Ämter als Nebenprodukt versehen. Ein Gottgeweihter braucht also nicht Yoga, Karma oder Jnana zu praktizieren, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen. Hingebungsvoller Dienst allein reicht aus, um den Gottgeweihten alle materielle Macht zu verleihen. Ein reiner Gottgeweihter jedoch haftet niemals an materieller Macht, obgleich er sie mit Leichtigkeit ohne persönliche Anstrengung erhält. Sisigoni Taiki Jai. Chitraketu empfing diese Nebenwirkung des hingebungsvollen Dienstes, den er in strikter Übereinstimmung mit den Anweisungen Naradas ausführte. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskacharye Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Shivas Adi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Es gibt eine andere Stelle im Srimad Bhagavatam, wo die Perfektion des Mantra-Chantens hervorgehoben wird. Und zwar, und wir werden uns mit dieser Stelle gleich befassen, weil wir sehr viel für unsere eigene Praxis herausgewinnen können. Aber zunächst einmal den Zusammenhang und den Inhalt. Maharaj Chitraketu hatte also ein Mantra erhalten von Narada Muni, nehme ich an. Ja, nachdem Narada der spirituelle Meister Chitraketus geworden war, unterwies er ihn mit diesem Gebet vollständig, weil Chitraketu völlig hingegeben war. Chitraketu hatte also seinem spirituellen Meister Dienst erwiesen und ihn so sehr zufriedengestellt und hatte dann als Geschenk das heilige Mantra empfangen und hatte sich daran geübt, darin geübt, es zu chanten, und hatte dann eine Mantra-Siddhi erlangt, eine Vollkommenheit. Und auch wir sind in einer ähnlichen Situation. Wir haben das Hare Krishna Mantra bekommen und es gibt eine Siddhi, eine Vollkommenheit beim Chanten des Mantras, was, sagen wir mal, die auf uns wartet. Die Vollkommenheit des Chantens ist es, dass wir unsere Beziehung zu Krishna, unsere gebrochene und zunächst einmal jetzt verlorene Beziehung, wieder vollständig herstellen und reparieren und dann in dieser Beziehung Liebe zu Krishna erfahren, was unsere ursprüngliche, wesensgemäße Stellung ist. Durch das Chanten des Mantras, wenn wir die Vollkommenheit erreichen, werden wir die Form Krishnas sehen beim Chanten. Und jetzt kommt es, das wissen wenige, wir werden auch unsere eigene spirituelle Form erkennen, wie die sich zu Krishna, ich will mal sagen, verhält, nicht? Was für ein Service wir ausüben, in welcher Beziehung wir zu Krishna stehen. Das ist die sogenannte Mantra-Siddhi, die Vollkommenheit des Chantens, des Mantras. Jetzt im Augenblick sind die meisten von uns noch damit beschäftigt, den unwilligen materiellen Geist immer wieder zur Klangschwingung des heiligen Namens zu bringen. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo wir das nicht mehr tun müssen, wo wir angezogen sind von Krishnas wunderbarer Natur, die sich uns im Chanten seines heiligen Namens offenbart. Und es gibt dann einen Zeitpunkt, wo wir nicht mehr in der Lebenslüge leben. Die Lebenslüge, die sehr peinlich wird langsam für, ist, dass wir uns mit etwas identifizieren, was wir absolut nicht sind. Der Körper und der Geist. Das ist eine Lebenslüge, mit der wir versuchen, andere zu täuschen und uns auch selber sehr, sehr täuschen. Im Augenblick des Todes fliegt diese Lüge total auf, aber davor, zu gewissen Zeiten, merken wir schon, dass wir im falschen Ego sind und es ist oft sehr peinlich, wie wir reagieren. Wir können das mit ein bisschen Distanz dann sehen, dass wir eben einfach nur in einer Lebenslüge leben. Hare Krishna. Das ist dann in der Mantra-Siddhi, wenn die Vollkommenheit des Mantras ist diese Lebenslüge aufgelöst. Wir wissen, wer wir sind und wir haben eine Beziehung zu Krishna. Hare Krishna. Jetzt muss ich mal sehen, du heißt Jatta. Mir ist aufgefallen, dass du die Augen zugeschlossen hattest. War das, um dich besser zu konzentrieren oder aus Konzentrationsschwierigkeiten? Weil in dem Fall würden wir dir ein kaltes Glas Wasser anbieten. Es geht. Gut. Gut. So, natürlich, dieses Chanten des Mantras zu Vollkommenheit zu bringen, ist eine Sache, der Bhujan Prabhu, das ist der Begründer des Vrindavan Instituts für höhere Bildung, und auch ich versuchen, unsere Energie und unsere Kraft zu geben. Wie können wir selber in unserem Leben das Chanten dieses Mantras in diese Vollkommenheit bringen? Und wie können wir auch die Votis helfen, dass sie einfach aufwachen können von einem materiellen Dasein und auf der spirituellen Ebene handeln? Deswegen haben wir so eine Universität, spirituelle Universität, und wir lernen darin das Chanten, wir machen Japa-Retreats, zu Deutsch. Ich hatte jetzt in Kroatien ein großes Japa-Retreat mit 120 Leute waren am Wochenende da und sonst 80. Auf einer wunderschönen, romantischen, wellenumsäumten Adria-Insel gehabt. Also romantischer geht es nicht. Mit Olivenbäumen und Kiefern, die im Wall, im Winde sich verneigten vor der Bemühung der Devotis, glaube ich. Wir hatten ein ganz großes, wunderschönes Hotel, das Hotel Milna, ausgemietet und haben das Retreat dort gemacht. Viele Devotis, die da waren, sagen, dass es ihr Leben verändert haben. Da habe ich in Washington eins für die Leader unserer Bewegung gemacht und werde jetzt in der Nähe von Woodstock, auch Amerika, ein zweites Retreat machen in dem Rizid-Zentrum vom Dalai Lama, dem Oberhaupt der buddhistischen Richtung, wo viele Devotees erwartet werden. Und das verbreitet sich jetzt so sehr. Wir haben eigentlich angefangen mit Japa-Retreats in den Alpen, in den Schweizer Alpen, und werden jetzt im Frühjahr auch wieder Haris Chalet mieten. Haris Chalet, das Harihaus heißt es. Das ist wunderschöne. Wir haben unter Hütte versteht man so ein hutzliges Gebäude, das ist aber wesentlich mehr Räume als der Kölner, unser Kölner Tempel. Das ist ein großes Haus, direkt unter den Bergen, den wasserspeienden Bergen. Und ja, wenn ihr interessiert seid, könnt ihr euch in Kontakt setzen mit Kanu Priya und Ananda Vardhan, die das diesmal wieder organisieren. Ich habe Frank, ich habe dich gesehen und gemerkt, dass du es unglaublich gut brauchen könntest, um mit Geschmack zu chanten. So dieses Mantra City, das hat man, der Devotee bekommt das heilige Mantra von seinem spirituellen Meister und dann wird von ihm erwartet, von dem Schüler, dass er das Chanten dieses Mantras zur Vollkommenheit bringt. Das ist die zentrale spirituelle Praxis in seinem Leben. Das ist etwas, was mehr und mehr über die, während die Jahre sich an ihm vorbeigehen, übt und tiefer hineingeht, wo er seinen Fortschritt bzw. Schwierigkeiten auf dem Wege mit seinem Guru diskutiert, um Hilfen zu bekommen, und wo er immer alles tut, um durch das heilige Mantra dieses Grundproblem des Lebens zu lösen, dass wir zunächst einmal eine Beziehung zu Gott haben, die zerbrochen ist. Und das Zweite, dass wir eben aus der Lebenslüge aufwachen, die ein Resultat aus dieser zerbrochenen Beziehung ist. So. Das tut man durchs Mantra-Chanten. Nun, ein ganz, ganz fantastisches Beispiel, was uns heute Morgen inspirieren möchte, ist Gajendras eigene Geschichte. Gajendra taucht auch im 8. Kanto des Bhagavatams. Er ist dort der König der Elefanten. An einem heißen Tag geht er mit seinem, man muss schon Harem dazu sagen, also mit einer großen Gruppe von weiblichen Elefanten und Kindern durch den Wald zu einem klaren See, der sich am Fuße des Trikuta Gebirges befindet. Er ist durstig, er schmachtet, er ist berauscht jedoch von seiner Stärke. Die Erde bebt. Manche Tiger wie Löwen, also manche Tiere wie Löwen und Tiger nehmen Reißaus, weil sie wissen, wenn sie diesem Elefantenkönig begegnen sollten und seinen Unwillen erreichen würden, dann ist es aus mit ihnen. Der greift sie an und zertrampelt sie. Besonders jetzt, wo es so heiß ist und er sich so unangenehm fühlt in der Hitze. Ne? Und er kommt also mit seinem Harem, nähert er sich dem See und planscht dann mit großer Zufriedenheit in die kühlenden Gewässer des Sees hinein und erfrischt sich. Bhagavatam sagt, nachdem er selber sich erfrischt hat und getrunken hat, spritzt er mit seinem Rüssel Wasser über seine Frau und die zahlreichen Kinder, die er durch seinen Samen erzeugt hat in den Frauen. Nicht? Und es also ist eine idyllische Szene, zu Deutsch gesagt. Diese Szene wird dann plötzlich mit Blut und Gebrüll unterbrochen. Und zwar wird er angegriffen von einem riesigen Krokodil, was ihm kräftemäßig gewachsen ist. Er wird am Bein gegriffen, das Bein wird blutig zerfetzt von den Zehen, war das linke oder rechte Vorderbein, und ein Kampf um Leben oder Tod entfacht sich. Das Krokodil versucht, Gajendra, den Elefantenkönig, ins tiefere Wasser zu ziehen, um ihn dann zu töten. Und Gajendra versucht zunächst einmal ins flache Wasser zu kommen und das Krokodil abzuschütteln. Sie kämpfen für sehr, sehr lange Zeit. Schließlich jedoch gewinnt das Krokodil die Überhand. Könnt ihr euch vorstellen, weshalb? Keshava?
Weil das Krokodil einen Vorteil hat?
Ja.
Es
ist in seinem Element. Das Krokodil hat also einen starken Vorteil dem Elefantenkönig gegenüber, weil es in seinem Element dem Wasser ist und deswegen mit einer Kraft kämpfen kann, mit einer Intelligenz. Das Krokodil weiß genau, wie es das Wasser zu seinem Vorteil nutzt. Intellectual, mental, es hat emotional, fühlt es sich wohl, nicht? Und physisch hat es Kraft. Nun ist interessant, dass Srila Prabhupada und die ganzen großen Seelen vor ihm diesen Kampf als eine Analogie darstellen, die uns betrifft. Auch wir sind in das Gewässer der materiellen Welt geraten und wir kämpfen gegen Maya. Ja. Wir kämpfen gegen Maya. Und das Problem ist das gleiche wie das Problem des Elefanten. Wir sind nicht in unserem Element. Wir sind nicht im spirituellen Element. Unsere Intelligenz, mit anderen Worten, die Kraft unserer Intelligenz nimmt ab. Die Kraft unserer Emotion, wir werden depressiv, wir werden gestört, nimmt ab. Und auch unsere physische Kraft nimmt ab. Und es ist schon irgendwie abzusehen, wie dieser Kampf ausgeht, wenn da keine Intervention stattfindet. Intervention ist bedeutet, wenn da nicht von außen Hilfe kommt. Ne? So, sehr interessant, dieser Elefantenkönig Gajendra, der plötzlich also Matra kämpft und Blut verliert und Kraft verliert, war in seinem vorangegangenen Leben ein Mensch. Er war der große König Indradyumna Maharaj, der sich am Ende einer sehr erfolgreichen Regierungszeit zurückzog, um sich ganz und gar dem spirituellen Weg zu widmen. Doch er hatte einen schrecklichen Unfall auf dem spirituellen Weg, und zwar hatte er sich gegenüber einem Heiligen, der auf Durchreise war, so schlecht verhalten, dass der Heilige ihn verflucht hatte. Stellt euch das mal vor. Mit seiner ganzen Brahmanenkraft hatte der Heilige ihn dazu verflucht, ein trüber Elefant zu werden. Oder ein Elefant, wie sagt man das, trüb, ein stumpfsinniger Elefant, sagt man in Deutsch, nicht? A dull elephant. Der völlig bedeckt war von dem Elefantenkörper und den Elefanten, der Elefantenstimmung, oder wie sagt man das, dem Elefantenbewusstsein. Nicht? Und deswegen wurde der König dann also, erwischen wir ihn in dieser Szene, der Elefantenkönig, wurde aufgrund dieses Fluches ja völlig bedeckt. Also er dachte, er kümmerte sich überhaupt nicht um spirituelle Themen, er genoss einfach seinen Luststängel indem er ihn in die Frauen schob, nicht? Und was macht er noch? Also hat eine unglaubliche Nachkommenschaft erzeugt. Das hat man, das liest man aus dem Bhagavatam heraus. Er war so richtig in Maya, zu Deutsch gesagt. Stumpfsinnig, ein stumpfsinniger Kerl geworden. Nun, durch diese Begegnung mit dem Krokodil jedoch geschah etwas. Er hatte einen fürchterlichen Schock. Er wurde ja angegriffen durch einen überstarken oder übermächtigen Feind. Und er wachte auf. Und jetzt kommt es, was Prabhupada sehr hervorhebt. Er erinnerte sich durch diesen Schock an das Mantram, was er als Mensch gechantet hatte, als Indradyumna Maharaj gechantet hatte. Und dieses gleiche Gebet oder dieses gleiche Mantram chantete er dann als Elefant. Er überlegte sich, jetzt kann mir niemand helfen, weder meine Frau, meine Frauen, Plural, noch meine Kinder. Ich bin völlig dem Krokodil ausgeliefert. Und er wandte sich dann und nahm an Krishna und nahm Zuflucht bei ihm. Hare Krishna. Ich weiß nicht, wie sehr, manchmal ist es so, dass man am Morgen ein bisschen müde ist und nicht so folgen kann. Versteht ihr, dass sich das auf jeden von euch bezieht, was ich jetzt erzählt habe bisher? Ja? Das kam schon rüber, diese Sache. Wir sind der Elefant, Frank. Wir sind aus einer spirituellen Sicht gesehen etwas abgestumpft. Und wir sind angegriffen vom Maya und wir verlieren den Kampf, weil wir nicht in unserem Element hier sind. Ihr merkt das vielleicht, im Ruhrpott verliert man sehr oft im Bewusstsein. Ne? Fast jeden Tag einmal liegen wir auf dem Kreuze. Ne? So. Und dann gibt es, Krishna nun arrangiert für seine Devotis immer etwas. Er nimmt ihn den Boden unter den Füßen weg. Das heißt, er nimmt wirklich alle Dinge, die illusorische Zufriedenheit bringen, weg. Und dann da bleibt dem Devotee nichts anderes übrig, als Zuflucht bei ihm zu suchen. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir alle zum Krishna-Bewusstsein gekommen sind. Wir haben uns eines Tages hingesetzt und gemerkt, halt, wenn das so weitergeht mit meinem Leben, werde ich also am Ende meines Lebens mit leeren Händen dastehen. Ich habe gearbeitet und getan und gemacht, aber all das wird mir entzogen durch die Geburt. Ich sollte mich mal jetzt um spirituelles Leben kümmern. Und so Krishna, Indradyumna war nun ein weit fortgeschrittener Devotee und für den wurde eine sehr große Arrangierung gemacht. Für uns ist auch manchmal eine Arrangierung da. Wir wachen auch manchmal auf. Kennt ihr das, dass manchmal im Leben wir diese glücklichen Momente haben, wo wir eine einigermaßen klare Sicht haben und plötzlich merken, die Zeit geht vorbei und ich mache eigentlich keinen Fortschritt. Wenn ich ehrlich bin, bin ich noch ganz schön verstrickt in Maya. Kennt ihr das? Man wacht so auf, vielleicht gibt jemand eine tolle Lecture oder wir machen gerade wieder eine unserer peinlichen Gewohnheitsfehler und stehen plötzlich da als große Dummköpfe vor dem Herrn. Nicht? Oder es macht plötzlich sein, dass wir etwas geplant haben und es ist völlig missverstanden worden auf der anderen Seite und wir können uns nicht vorstellen, wie plötzlich dieser Streit um uns ausgebrochen ist und was wir damit zu tun haben. Und wir wachen dann eben auf und dann können wir wieder Zuflucht suchen bei Krishna. Krishna macht ganz bewusst diese Situation. Er tut uns nämlich einfach diese Ereignisse im Leben schicken, wo wir wirklich aufwachen müssen. Als ich in Vrindavan war, habe ich sehr intensiv gebetet und, um spirituelle Erkenntnisse und habe dann sehr viele Dinge bekommen, einfach von Krishna, der durch das heilige Land Vrindavan auf eine solche Weise mich unterwiesen hat, wie es für mich verständlich war. Ich machte mir gerade Gedanken darüber, wie mein Leben nützlicher sein kann im Dienste von Srila Prabhupada, und mir ist schon seit längerer Zeit klar, dass ich mich weiter bewegen muss. Ich bin ehrlich gesagt höchst unzufrieden mit der Hare Krishna Bewegung, wo die jetzt steht, und weiß, dass es neue Impulse braucht, die eben von älteren Devotees gegeben werden müssen, um die Bewegung auf ein höheres Level zu bringen, wo sie mehr die Menschen erreicht und auch relevanter ist für die eigenen Mitglieder, so dass die bleiben und nicht gehen. Und ich weiß, dass um auf einer höheren Ebene Service zu machen, muss ich unbedingt ermächtigt werden von Krishna. Und ich weiß, dass Krishna mir in den letzten Jahren viele Aufweckungsdinge, also Erlebnisse geschickt hat, so wie das Krokodil im Wasser fast für den Elefanten, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Ja, und ich war so am, ich stellte diese Gedanken beiseite, um mich auf Chanten zu konzentrieren. Plötzlich sehe ich so einen Farmer, der seine Wasserbüffel gerade in so einen Teich treibt. Ihr wisst vielleicht, Wasserbüffel brauchen einmal am Tag ein Bad, um nicht innerlich auszutrocknen. Die absorbieren das Wasser durch die Haut. Und die waren jetzt also in so einem Teich, fühlten sich unglaublich wohl. Das hörte man am Schnaufen und Prusten. Und der, nachdem sie eine halbe Stunde drin waren, wollte der Farmer sie jetzt weiter bewegen, weiterzugehen. Aber die wollten natürlich nicht. Die wollten bleiben. Ist ja viel angenehmer für einen Wasserbüffel, bis zu den Nüstern im kühlen Wasser sich zu suhlen, nicht? Im Schlamm. Dann nahm der Farmer so Erdklumpen und warf die auf den Wasserbüffel. Und fing an, mit ihm zu kommunizieren. Wasserbüffelsprache. Du schaust mich so entsetzt an. Das ist eine ganz normale Sprache, die kann man lernen, wie Italienisch und Deutsch. Und er hat sie dann versucht zu motivieren, aber die wollten nicht. Die wollten nicht. Und dann warf er zuerst kleine Erdklumpen, dann größere Erdklumpen, dann Kieselsteine, und dann, als sie immer noch nicht wollten, kamen die Ziegelsteine. Dann haben die Wasserbüffel ihren Unwillen kundgetun. Und dann, das ist das der Ausdruck für, das reicht jetzt aber für den Wasserbüffel. Ich habe das sehr eindeutig, sehr lange gelernt, weil ich leider auch etwas stumpfsinnig bin wie die Wasserbüffel. Und dann sind sie plötzlich rausgegangen. Da habe ich gedacht, das macht Krishna auch so. Zuerst schickt er uns die kleinen Aufwachungsmomente, so kleine verdauliche Erdklumpen. Dann kommen die Kieselsteine. Dann, wenn wir immer noch nicht reagieren und immer noch nicht uns auf den Weg machen wollen, dann kommen die Ziegelsteine, die uns so richtig vor den Kopf hauen. Richtig so, kommt das reingewammert. Und dann kommt es drauf an, wie werden wir uns jetzt entscheiden? Werden wir Zuflucht suchen, wie der Gajendra, der das Krokodil, dem Krokodil begegnet, dem Krokodil Ziegelstein, wenn ihr so wollt? Oder dann kommt es an, wo suchen wir Zuflucht? Gajendra suchte Zuflucht bei Krishna, und zwar indem er das Mantra, an das er jetzt herankam, weil er so schockiert war, darüber, dass er den Kampf verlieren würde gegen Maya. Er fing das zu chanten. Und Prabhupada nun sagt dazu etwas ganz Interessantes, was mit dem ersten Punkt zu tun hat, den wir gemacht haben, dass es nämlich unerlässlich ist, dass wir unser Mantra chanten zur Vollkommenheit bringen. Es ist daher unerlässlich, sagt er, dass sich alle Gottgeweihten im Krishna-Bewusstsein darin üben, einen Mantra zu chanten. Das muss man üben. Zweifellos sollte man den Hare Krishna Mantra chanten, der Maha Mantra oder der große Mantra ist. Doch man sollte sich auch darin üben, Chintamani Prakara Satmasu zu chanten oder das Nishinga Stotra. Iti ito Nishinga parato Nishingho yato yato yamitato Nishinga. Jeder Gottgeweihte sollte sich in dieser Weise üben, um irgendein Mantra schließlich in vollkommener Weise zu chanten, damit er selbst dann, wenn sein spirituelles Bewusstsein in diesem Leben unvollkommen bleibt, im nächsten Leben Krishna-Bewusstsein nicht vergisst, nicht einmal, wenn er in einem tierischen Körper sein sollte. Prabhupada schließt also nicht aus, dass es uns auch so geht, dass wir als Tier wiedergeboren werden, dann uns aber, wenn wir das Mantra geübt haben, zur entsprechenden Zeit, wenn wir also wie der Gajendra aufgewacht werden, uns an das Mantra erinnern und es chanten und Zuflucht bei Krishna suchen. In Orissa gab es jetzt vor einigen Wochen ein aufsehenerregenden Zeitungsartikel über einen Bullen, der sich anscheinend an sein letztes Leben erinnerte. Dieser Bulle, hört euch das an, zunächst einmal in Orissa werden zur Kartik-Zeit jeden Tag aus dem Bhagavatam vorgelesen und dann treffen sich viele Menschen und hören das Bhagavatam zu. Ne? Und nun im Jahre 2003 kam ein Riesenbulle dazu. In Indien laufen ja die Bullen frei über die Straße. Manchmal ist das problematisch, weil die riechen eine heiße Kuh und dann werden sie agitiert. Und wenn dann ein zweiter Bulle kommt, der ebenfalls die gleiche Kuh begehrt in seinem Herzen, dann kämpfen die bis auf den letzten Blutstropfen und die brauchen eine Arena von 100 Meter und wehe, du kommst zu nah und kommst in den Kreis rein, du wirst niedergemalmt. Habe ich schon alles. Letztes Jahr sind zwei Bullen haben plötzlich angefangen und haben unser Auto zerstört, in dem wir saßen. Also, Hare Krishna. So, dieser Bulle nun kam also zu den Devotis und zu. Er dachte, mein Gott. Und dann setzte der sich unter die Zuhörer. Die Devotis haben sofort versucht, den wegzuscheuchen, aber der Bulle toleriert das nur, schaute sie aber fest an und wussten sie lieber. Vorsicht, 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 wenn die wild werden, ist alles aus. Also es ist alles aus, du hast keine Chance. Die sind schneller, die sind blutrünstiger, die sind gemeiner als du und vor allen Dingen wesentlich stärker. Der setzte sich also nieder und jeden Abend, wenn die Vorlesung fertig war, kam er hoch und ging raus. Für 7 Tage. Im Jahre 2004 kam er wieder. Im Jahre 2005 kam er wieder. Und dieses Jahr war natürlich die Frage, 2006, kommt dieser unglaubliche Bulle wieder? Und als die Vorlesung dann anfing, war die Presse da und alles, um zu sehen, kam der Bulle wieder. Weil es ist so ungewohnt, dass die Bullen für 7 Tage, oder dass ein Bulle für 7 Tage, einfach nur für eine Minute ruhig bleibt und eine Bhagavatam-Vorlesung hört. Ist ja schon schwierig für die Votis, das zu tun. Ne? Was zu schweigen von einem Bullen. Ne? Und der kam tatsächlich an Und es gab einen riesen Zeitungsartikel. Ich habe den hier, den Zeitungsartikel, wo der Bulle geknipst wurde und wieder da saß. Frank, wenn du so gütig bist, nach oben zu gehen in mein Zimmer und meine rote buddhistische Umhängetasche zu organisieren, dann kann ich euch den zeigen. Wäre doch vielleicht gut, nicht? Der kam also, das ist ein Beispiel dafür, wie jemand aufwacht, wo jemand, ein großer Devotee wird das gewesen sein, der kommt im Bullenkörper und plötzlich merkt er, oh mein Gott, ich bin hier im Bulle jetzt. Er muss dann was dagegen unternehmen und wird dann also ein richtiger, wird dann sehr ernsthaft im Krishna-Bewusstsein. So, Prabhupada spricht eben von diesem Fall. Er sagt, natürlich sollte ein Gottgeweihter versuchen, sein Krishna-Bewusstsein schon in diesem Leben zu vervollkommnen. Es ist einfach, wenn man einfach Krishna und seine Unterweisung versteht, kann man ja zu Gott zurückkehren, nachdem man diesen Körper aufgegeben hat. Doch gesetzt der Fall, man kommt zu Fall, ist die Ausübung von Krishna-Bewusstsein dennoch nicht vergebens. Das kommt also wieder zurück. Und Prabhupada gibt Ihnen das Beispiel von Ajamil. Zum Beispiel übte sich Ajamil in seiner Kindheit darin, unter der Anleitung seines Vaters den Namen Narayana zu chanten. Doch er kam später in seiner Jugend zu Fall. Wisst ihr, was ihm da widerfall? Prostituiertenaffäre zu Deutsch. Und wurde ein Trunkenbold, Schürzenjäger, Räuber und Dieb. Obwohl er in sündhafte Handlungen verwickelt war, machte er Fortschritte, als er dann später den Namen Narayan chantete. Zwar wollte er nur seinen Sohn Narayan rufen, den er Narayan genannt hatte, aber machte Fortschritte. Deshalb sollten wir unter keinen Umständen vergessen, den Hare Krishna Mantra zu chanten. Das wird uns in der größten Gefahr helfen, wie wir im Leben Gajendras sehen. Du bist ein Engel. Das ist hier das tolle neue Magazin, Krishna Kathamrita Bindu. Und da haben sie den Zeitungsartikel abgedruckt. Seht ihr? Hier. Und hier ist der Bulle. Wollt ihr vielleicht mal rumgehen lassen? Oben ist genau das Bild wie in der Zeitung. Siehst du ein bisschen runter? Da kommt der Bulle also zur Bhagavatam-Vorlesung. Das ist ganz schön groß. Die sind riesig, Chaitanya Lila. Riesig. Oben ist also ist das gleiche Foto, detaillierter. So, das ist also eine fantastische Unterweisung aus den Schriften. Deswegen möchte ich euch heute ganz, ganz nachdrücklich inspirieren, das Chanten des Hare Krishna Mantras richtig zu lernen. Seht, wo ihr jetzt seid. Ihr werdet ein bisschen Ehrlichkeit dazu brauchen und eine gesunde Selbsteinschätzung, denn der Geist will einen ja immer einreden, alles ist okay. Der Geist, der ist also ständig damit beschäftigt, das falsche Ego zu verteidigen. Fürchterlich. Ne? So dass man nicht klar sieht. Ne? Ne? Warum? Das brauchen wir, das ist eine Funktion, um im materiellen Leben sowas wie eine Sicherheit zu verspüren. Der normale Mensch hat ja nur das falsche Ego. Und wenn der sich so unsicher fühlen würde, ist ja auch das große Thema in der Hare Krishna Bewegung, Unsicherheit. Nicht? Ängste, Lebensängste, das ist Deswegen brauchen wir so einen Verteidiger, der uns sagt, du bist schon okay, keiner versteht dich. Du bist ein verstecktes Genie eigentlich. Ich meine, das ist doch offensichtlich, nur die Welt ist halt doof, hat Goethe schon gesagt. So geht das mit dem Geist, der verteidigt uns. Das ist, es heißt, das Schwierigste für den normalen Menschen ist die Wahrheit über sich selber. Das ist also das Schwierigste. Hare Krishna. Ja, auch das. Zu verstehen, dass das Universum nicht dazu da ist, dir zu dienen, ist das Riesenthema für die innere Reifung. Es klingt so, was? Das sollte ein Thema sein. Ja, das Dasein ist nicht dazu da, damit du glücklich wärst. In diesem, sagen wir mal, in dieser Definition von Glück, die wir unerleuchteten Seelen haben, ist wirklich nicht dazu gemacht. Tatsächlich, das Universum ist dazu gemacht, dass du aufwachst und dieses Konzept einfach in den Wind schreibst, dass du unbedingt deine materiellen Wünsche erfüllen musst und glücklich werden musst in dieser Weise. Frank, du schaust mit einem absoluten Schock auf mich. Tatsächlich, das Universum ist dazu bestimmt, dir zu zeigen, dass es nicht um dich geht, um dein Glück. Und das zu verstehen. Ich sage euch jetzt mal ganz heimlich gesehen, ungefähr 80% der Devotees haben das noch nicht verstanden. Das ist meine Beobachtung. Es geht darum, dass du ein demütiger Diener wärst von Krishna. Und deine ursprüngliche Identität wieder einnimmst. Das ist, worum es geht. Hollywood, so wie Chaitanya Lila, die heute also absolut ermächtigt wurde von Gauranga, dem wunderschönsten Altar. Es hat, finde ich, auch eine orientalische Dimension, dieser Altar bekommen mit diesen Franzen. Ne? Also es sieht so ein bisschen wie eine türkische Lampe aus. Also ganz klasse. Also wirklich, wirklich, man merkt schon einen gewissen Einfluss in deinem Leben, Dekoration sich niederschlägt. Nein, nein. Oder ja, dieser orientalische Einfluss kam auch in die Hippie-Kultur des Westens rein. Das ist auch, erkenne ich auch von dort wieder. Ich habe solche Dinge auch aufgehängt bei mir im Zimmer. Klasse, also wirklich ganz klasse. Gut, also ich wünsche euch viel Erfolg bei der Vollkommenheit eures Mantras, Chen, und ich würde euch total ans Herz legen, nehmt einmal ein Japa-Retreat mit in eurem Leben. Ihr werdet sehen, da kommt ein gewisser Durchbruch zustande. Ich möchte jetzt hier... Habt ihr den Bullen gesehen, alle? Das ist unglaublich, ne? Also das belegt, finde ich, das hier, was wir hier gelesen haben. Ja, werden wir das Forum kurz öffnen für eure Fragen. Habt ihr irgendeine? Etwas zu den Punkten, die ihr gehört habt. Jatta.
Krishna gesprochen. Er hat nur Krishna gesagt zu mir, ich weiß, du hast den Wunsch zu heiraten. Mhm. Und er hat ihn diesen Wunsch ja erfüllt. Man ist halt dementsprechend wieder damit. Meine Frage ist dann, die Wünsche, was hat? Die sind ja immer da, wie gehen wir damit um? Wie können wir Wünsche irgendwie so zufriedenstellen, dass sie nicht ausarten, sondern in der Weise, dass wir damit auch Fortschritt machen?
Ja, ja. ohne sie zu unterdrücken und dann auch ein Riesenproblem kriegen, nicht? Durch sowohl das Ausufern lassen von Wünschen, verstricken wir uns total, aber die andere Lösung, jetzt die zu ignorieren und zu unterdrücken, führt zu Verklemmungen im Leben, nicht? Und so weiter, zu neurotischem Verhalten sogar. Also es ist ganz viel Schaden angerichtet in der monastischen Kultur des Mittelalters von Mönchen, die also ihr Bestes taten, um ihre Sexualität abzuklemmen und die dann also wüsteste Ausartung erlebt haben, ne? Wie das plötzlich die Schlange, die Kundalini, dass sie explodiert sind, crazy geworden oder haben auch Verfehlung erlebt. Das ist ein großes Thema auch in der Weltliteratur. Bei Tolstoi taucht das auf. Väterchen Sergei, toller Roman, also tolle Kurzgeschichte von Väterchen Sergei, ne? Oder Vater. Väterchen, sagt man im Russen. Ist einer, der in die Entsagung gegangen ist und sich dann ein wirklich super Mönch wurde. Ich arbeite gerade an diesem Thema. Und ihr werdet bald Väterchen Sergei von mir zu hören bekommen. Ich habe das vor Unzeit mal gelesen und werd kurz nochmal das auffrischen müssen. Das ist eine tolle Geschichte, weil das ausdrückt, wie zerrissen ein Mensch werden kann, wenn er ja versucht, gegen Wünsche anzugehen und es eben nicht kann. Nicht? Und wir im Krishna-Bewusstsein machen es so, wir haben zwei Methoden. Die erste Methode ist, manchmal sagen wir zum Geist einfach Nein und ignorieren ihn. Das zweite ist, dass wir Wünsche auf eine Weise einsetzen, die förderlich sind. Zum Beispiel sagen wir sie Sexualität. Ein Wunsch, der durchaus vertreten ist in uns. Wir heiraten und wir setzen diese Kraft ein, um auf einer direkten Ebene Kinder in die Welt zu setzen. Und eine andere Sache, die wenigen Menschen bekannt ist, das ist, was viele Mönche machen. Wir sind kreativ, zum Nutzen anderer tätig. Wenn du mit deiner Sexualität, wenn du diese Kraft, die ja in dir drin ist, irgendwo hinlenken willst, dann versuch selbstlos etwas zum Nutzen von anderen zu machen und kreativ zu sein. Sexualität ist ja ein Ausdruck von Kreativität. Es wird ein Mensch geschaffen. Das machen die zölibatären Mönche, denen klar ist, wenn ich jetzt, ich muss mit meiner Energie irgendwas anfangen. Die stecken das eben ins Predigen, Projekte bilden und kreativ Krishna-Bewusstsein verbreiten hinein. Also wir nutzen die Kraft auf eine Weise, dass sie uns nicht schädlich ist. Du könntest es so vergleichen mit einem Fluss. Wenn du einen Fluss abdämmst, dann bricht er irgendwann den Damm nieder und überflutet ein großes Gebiet, nicht? Weil der sich so angestaut hat. Wenn du die Kraft des Flusses jedoch nimmst, sagen wir mal, ein bisschen davon nimmst, kannst du Turbinen antreiben. So ist es mit Wünschen. Du musst einfach sehen, was du für Wünsche hast und wie du sie einsetzt. Ich zum Beispiel habe längere Zeit den Wunsch gehabt, die Welt zu sehen. Und dann bin ich einfach im Krishna-Bewusstsein gereist und habe gepredigt. Das habe ich jetzt Ananda Mohini gesagt, die auf einer Weltreise ist. Reise nicht einfach nur touristisch herum, wie bei Neckermann, sondern sehe, wie du das in einen Krishna-bewussten Rahmen hineintun kann. Und ihr gelingt das sehr gut. Also sie macht sich sehr gut. So musst du sehen, wie du Wünsche, die in dir drin sind, in Bezug zu Krishna leben kannst. Manche Wünsche muss man vielleicht ignorieren, weil die einfach so wegführen von Gott. Nicht? Und, aber andere Dinge. Du musst anschauen, was bin ich für ein Mensch, was habe ich für Neigungen und vielleicht auch Talente von Krishna mitbekommen und wie kann ich die einsetzen. Das war Prabhupads Methode, der hat Leute genommen, hat gesehen, was können die und hat die dann ermächtigt, das zu tun für Krishna. Oh, mach einen Tempel auf. Oh, du bist Musiker, hat er zu George Harrison gesagt. Sing doch über Krishna, wir geben dir die Texte. Und das hat dann George Harrison gemacht mit dem großen Stil und mit viel. Er wollte die Vodi dann werden, in dem er ist ein Devodi gewesen, großer Devodi. Aber ich meine, er wollte in die Tempelgemeinschaft einziehen und sich die Haare schneiden. Und Prabhupada sagt, genau das nicht. Behalt deine Haare. Sing einen und mach Komposition und im Tempel kannst du nicht so viel Service machen, wie wenn du auf der Bühne 50.000 Leute ansprichst und daraus dann Songmaterial machst und das, da ist dein Serviceort. Der hat sich so gut gemacht, der George Harrison. Prabhupada in den letzten Tagen hat seinen Ring abgenommen vom Finger. Stelle ich mir jetzt mal schwierig vor, weil seine Hand auch geschwollen war. Aber hat er irgendwie abgebracht den Ring und hat zu Tamakrishna gesagt, gib den zu George Harrison als Zeichen meiner Wertschätzung. Nicht, weil er hat so viel Service gemacht. I really want to see you. Lü, lü, lü. Ne? Kennt ihr das? My sweet Lord. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama. Dann der Trick kann das richtig singen. Also da muss man ein bisschen sehen, was man da ist. Und auch nicht Angst haben, Jatta, dass man muss sich manchmal im Leben aus den Zäunen bewegen, indem man sich so lange bewegt hat. Heilung ist nur dann möglich, wenn du die alten Zäune hinter dir lässt und das Wagnis übernimmst, etwas zu machen. Manchmal muss man im spirituellen Leben ein bisschen ausbrechen und etwas Neues beginnen. Es ist nie zu spät dafür. Wünsche, das ist ein ganz großes Thema, Jatta. Danke, dass du das angesprochen hast. Ich glaube nicht, dass es mir gelingen wird, das unvorbereitet erschöpfend zu behandeln. Das ist ein großes Thema. Ein großes Thema. Geh dem mal nach in deinem Leben. Letztendlich ist spirituelles Leben ein individueller Weg, weil du es eben leben musst und keine andere. Krishna-Bewusstsein ist nicht so viel, da geht nicht so viel darum, was ein anderer tut oder nicht tut. Krishna-Bewusstsein geht darum, was machst du für Krishna. Natürlich, wenn wir denn aus einem, wie Keshava Prabhu zum Beispiel, wenn wir dann in den Bereich des Management gehen, wo wir den Tempel zum Beispiel managen oder uns bemühen, um für Deutschland eine gute Struktur zu finden, in der wir Krishna-Bewusstsein effektiver verbreiten können, dann denkt man schon darüber, was andere machen oder beziehungsweise nicht machen. Das ist dann der Service. Aber zunächst einmal ist es wirklich ein individueller Weg. Es geht um dich. Und wenn man den Service hat, dann muss man sich auch um andere kümmern, klar. Gut. Wer ist noch da? Also, wir sind da. Aber ich meine, wer hat eine Frage, meinte ich. Hanno.
Kannst du noch so ein, zwei Worte sagen zum Japa-Retreat? Was heißt das bedeutet? Weil ich habe jetzt sogar keine Frage.
Ein Japa-Retreat, wie wir es machen, ist, wir geben theoretische Unterweisungen, wie man das Chanten verbessern kann, worauf man achten kann. Es gibt da ganz, ganz viele Dinge. Wir lernen da so 5 Schlüsse vom Prabhupada, nicht? Die verschiedenen Dinge, die er gesagt hat, werden zusammengebracht und man lehrt das denn, man kriegt das beigebracht und dann praktiziert man das sofort. Und dann gibt es eben Tage, meistens ein Tag, wo wir mehr Runden chanten. Wir gehen so steuern auf 64 Runden zu. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Deine ganze Wahrnehmung verändert sich. Und es wird halt in idealen Umständen gemacht, wo du eben auch die Kraft hast, dich zu konzentrieren. Und da gibt es dann keine Ablenkung sozusagen und nicht die Schwingung der Großstadt und so weiter. Und dann gibt es viele Fragen und Antworten. Und es ist richtig wie eine Schulung. Nicht? Geht so immer eine Stunde, dann Pause. Wenn wir richtig ausgebildet, das ist eine spirituelle Universität, und dann abends singen wir dann und hören Krishna Katha, und abends ist dann immer sehr entspannt und schön, und am Ende gibt es eine Zeremonie, wo man das, was man gelernt hat, wird noch mehr vertieft im Herzen, sodass man dann das auch mitnimmt in sein Leben. Das ist durchaus, also ist etwas, es ist so ein Investment seiner Zeit, es dauert meistens entweder eine Woche oder 5 Tage. 5 Tage eigentlich, 5 Tage, ein Anreisetag und ein Abreisetag gehört dazu. Das ist so ein Investment seiner Zeit und dann nimmt man halt sehr, sehr viel mit nach Hause. Manche Devotees stellen sich das sehr schwer vor, 64 Runden, mein Gott, also wirklich, das mute ich mir nicht zu, denkt man. Aber es ist nicht so, dass jeder das chanten muss. Wir haben einen Tag, wo wir Schweigegelübde haben, und also das Einzige, was wir den Devotees sagen, ist, an diesem Tag keine materiellen Klangschwingungen machen. Und ihr könnt chanten oder ihr könntet auch lesen, wenn ihr, sagen wir mal, manche haben das, denn ich will nicht und wir wollen nicht, dass irgendjemand so im Unterbewusstsein das Verständnis hat, dass Chanten ist ein Zwang oder ist Stress. Da muss man unglaublich vorsichtig sein. In unseren Schulen gab es Lehrer, die haben, wenn immer die Kinder ein bisschen frech waren, wie es Kinder nun mal sind, denen gesagt, zur Strafe müssen sie eine Runde chanten. Nun, die dachten bei sich, die Lehrer, die Besten unter den Pädagogen, das habe ich jetzt eben ironisch gesagt, die dachten bei sich, weil so werden die ein bisschen ruhiger und geläutert und sind dann nicht mehr so frech. Aber was kam bei dem Kind an? Chanten ist eine Strafe. Also alles sollte man versuchen im Leben, um der Strafe des Chantens zu entgehen. Ne? Das ist, was ein Kind im Unterbewusstsein hat. So, wir wollen nicht, dass im Jabba-Retreat im Unterbewusstsein ist, mein Gott, war das tough, war das intensiv. Es ist nur ein Tag. Ne? Aber die meisten machen sich großartig, weil sie vorbereitet sind und das dann auch wollen. Und eben den Nektar kosten. Chanten bedeutet, Hanno, du chantest und du weinst vor Ekstase. Das ist Chanten. Wo steht das? Steht im Chaitanya Bhagavata, Madhya Lila, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Enadhan, Shravan, irgendwas, und dann Sekrandan, nicht? Also Lord Chaitanya sagt das. Du bist einfach so ergriffen davon, weil du merkst, ich habe jetzt Kontakt mit Krishna. Haribo. Ne? Vielleicht wollt ihr so etwas mal in Köln organisieren. Ich würde jedoch empfehlen, das nicht in den Tempelgebäuden zu machen, weil das ist wie so ein Ameisenhaufen. Wenn wir das Morgenprogramm zu Ende haben, geht das hier gleich los. Ihr werdet sehen. Koch das, schnibbeliere das Gemüse. Mein Gott, ist der Tempelraum schon sauber? Und dann kommen Leute. Habt ihr heute Sonntagsprogramm? Ja oder nein? Ja, komm. Es ist sofort rege Aktivität. Ne? Du brauchst einen ruhigen Ort dazu. Ein Seminarzentrum vielleicht in der Nähe von Olpe. Im Bergisch Gewölbten. Nicht? Oder wie heißt das? Bergisch Land. Ja. Bergisches Land, genau. Gut, Kinder. Dann denke ich, haben wir ein natürliches Ende erreicht. Alles Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bo.